Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Fotografin Lynn Goldsmith hatte in ihrer Karriere schon so einige spannende Fotoshootings hinter sich. Aber dann eines Tages kam der Superauftrag, der alles Bisherige in den Schatten stellte. Endlich sollte sie einen ihrer Lieblingsmusiker auf die Linse bannen können. Einige Zeit danach hat sie über diesen besonderen Tag in ihrem Fotografenleben erzählt. Diesen Tag, an dem der Auftrag eingegangen war und wie sie später aufgewühlt im Taxi gesessen hätte und glücklich ausgerufen, I'm going to shoot Bob Dylan, I'm going to shoot Bob Dylan. Und daraufhin haben wir der Taxifahrer sofort angehalten und sie zum Aussteigen aufgefordert und mit zornigen Blicken zugefügt, Madam, ich befördere keine Meuchelmörder. To shoot kann natürlich im Englischen sowohl heißen, jemanden erschießen, als auch ihn zu fotografieren. I'm going to shoot Bob Dylan. Nun, das Missverständnis konnte schnell aufgeklärt werden und Lynn Goldsmith durfte ihre Taxifahrt friedlich fortsetzen. So etwas passiert häufig. Viele Konflikte entstehen einfach durch ein Missverständnis. Und sobald das Missverständnis aufgeklärt wird, ist alles wieder gut und man ist sich wieder einig. Manchmal aber geht es auch genau umgekehrt. Da kommt die Spannung gerade dadurch auf, dass man nicht aneinander vorbeiredet, sondern dass einer sehr genau versteht, was der andere wirklich gemeint hat. Das ist genau das Gegenteil von dem vorherigen Fall. Und je genauer einer den anderen versteht, mit jedem weiteren Satz, den der andere sagt, nimmt die Spannung weiter zu. Umso dünner wird die Luft, umso klarer treten die Fronten zutage. Und so einen Fall schildert unser Predigttext heute Morgen, den Sie auf Ihrem gelben Zettel auch vor sich haben, aus dem Markus-Evangelium. Das ist jetzt seit Markus Kapitel 2, Vers 1 inzwischen die fünfte Szene hintereinander, in der Jesus und die Pharisäer aufeinandertreffen. Die fünfte Szene. Es hatte begonnen mit dieser Heilung des Gelähmten, als Jesus, der Sohn Gottes, die Vollmacht in Anspruch nahm, Sünden vergeben zu können. Und sofort kam der Vorwurf der Pharisäer, das ist Gotteslästerung, wenn er sich anmaßt, Sünden vergeben zu können. Und dann der nächste Abschnitt, die Berufung des Levi, des Matthäus. Und der Vorwurf an Jesus, du hast Gemeinschaft mit diesen krummen Typen, mit diesen Zöllnern und Sündern. Und Jesus sagt, ja, genau für die bin ich gekommen. Für die Kranken, die den Arzt brauchen. Und dann die Auseinandersetzung über das Fasten. Kapitel 2, 18 bis 22. Warum sieht man deine Jünger nicht beim Fasten? Unsere Leute fasten doch auch. Warum halten sie das nicht ein? Und schließlich der letzte Abschnitt, Kapitel 2, 23 bis 28. Wie könnt ihr am Sabbat Ehren raufen? Und dann diese Antwort Jesu, die wir letzten Sonntag studiert hatten, wo er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das ist Gottes Geschenk, das er euch macht und nicht ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Und so ist der Menschensohn, und damit redet Jesus von sich selbst, ein Herr auch über den Sabbat. Und da war er wieder sein Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Und wer Jesus zu sein behauptet, was Jesus will, das wird immer klarer. Da gibt es keine Missverständnisse mehr aufzuklären, wie bei Mrs. Goldsmith. Und heute nun erreicht diese Klarheit des Verstehens, aber damit eben auch der Konflikt, seinen vorläufigen Höhepunkt. Und am Ende unseres Textes in Vers 6 wird es dann heißen, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Vordergründig, werden wir gleich sehen, geht es nochmal um den Sabbat. Aber in Wirklichkeit bündelt sich hier viel, viel mehr. Das ist viel grundsätzlicher, das geht viel tiefer. Lassen Sie uns diese 6 Verse jetzt lesen. Markus 3, 1 bis 6. Und er, Jesus, ging wiederum in die Synagoge. Und es war ein Mensch dort, Entschuldigung, es war ein Mensch dort, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus. Und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Was die Sache hier weiter verschärft und was sie für beide Seiten so schmerzlich macht, ist die Tatsache, dass es in diesem Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern nicht um den Konflikt Glaube gegen Unglaube geht. Hier begegnen sich eben nicht Glaube und Verleugnung, Christentum und Atheismus, Gottesdienst und offener Götzendienst, sondern hier begegnet der wahre Glauben dem falschen Glauben. Hier geht es um das Gegenüber von echte Frömmigkeit versus falsche Frömmigkeit. Und das macht die Sache umso enger. Der Ort des Geschehens wird nicht eigens benannt. Die Synagoge könnte die Synagoge von Kapernaum gewesen sein, wo Jesus sich in der Zeit häufig aufhielt. Nach wie vor sucht Jesus die Synagogen auf, um dort seiner Haupttätigkeit nachzugehen, nämlich zu predigen. Das wissen wir noch aus Kapitel 1, Vers 39. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus und heilte viele Kranken. Aber das Entscheidende war seine Predigt, dass er gesagt hat, die Leute, Gott öffnet sein Reich für euch. Er will euch retten, er will euch nahe bei sich haben, er will euch ewiges Leben schenken. Ihr dürft kommen, glaubt ihm, gebt zu, dass ihr ihn braucht. Und ich bin die Brücke, weil ich Gottes Sohn bin. Und die Nähe zur Synagoge bringt zwangsläufig immer wieder Berührungspunkte mit den Pharisäern, denn die Synagoge war ihre Domäne. In der Synagoge hatten die Pharisäer Heimspiel. Das müssen wir verstehen, die Synagoge war noch gar nicht so alt. Die Synagoge war erst im 2. Jahrhundert vor Christus neben den Tempel getreten. Den Tempel gab es schon seit Salomo, 800 Jahre früher. Aber als der Tempel, wir können sagen, mehr und mehr theologisch verlodderte, durch die Zusammenarbeit der Heiden mit den Sadduzäern, das war diese andere jüdische große Religionspartei, die sich vor allem aus Priestern zusammensetzte. Je mehr der Tempel theologisch verlodderte, umso mehr sammelten sich die konservativen Pharisäer wie eine Bekenntnisbewegung um die Synagoge. Das Verhältnis war so ähnlich wie Bekenntnisgemeinde im Gegenüber zur EKD, Synagoge im Gegenüber zum Tempel. Und deswegen nannten sich die Pharisäer auch Perushim, das bedeutet wahrscheinlich Abgespaltene. Sie hatten sich abgespalten von diesem synkretistischen heidnischen Vermischungskurs. Sie konnten an den multireligiösen Opfergottesdiensten dort nichts ändern im Tempel. Aber sie sammelten sich eben um das Wort Gottes und sie waren auch näher dran am Volk. Denn im Tempel gab es nur einen in Jerusalem, Synagogen gab es viele. Und dadurch kamen sie ran an die Leute und konnten auch ihre Informationen denen weitergeben. Das war ein großer Vorteil. Und es war einzigartig in der Antike, ein Gottesdienst ohne Opfer. Das gab es nur bei den Pharisäern. Das gab es nur in der Synagoge. Ein Wortgottesdienst, wie bei uns. Und nach der Tempelzerstörung 70 nach Christus hatten die Pharisäer deshalb einen strategischen Vorteil, denn ihre Versammlungsorte waren nicht zerstört. Der Tempel war von den Römern zerstört worden, die Synagogen nicht, da gab es auch zu viele. Die konnten sie nicht alle zerstören. Und so haben sie die alttestamentlichen Opfertexte jetzt als Lesung in ihre Synagogenliturgie aufgenommen und gesagt, die Opfer gibt es nicht mehr, der Tempel ist kaputt. Aber wir haben die Opfer in Form der Opfertexte aus dem Alten Testament. Und die Gestaltung des Synagogengottesdienstes durch die Pharisäer war unserem Gottesdienst hier in der BEG ziemlich ähnlich. Es gab den aaronitischen Segen in der Regel am Schluss. Der Herr segne dich und behüte dich. Es wurde aus der Bibel vorgelesen, so wie wir das eben schon gehört haben. Es wurde gepredigt, gelehrt. Es gab das Bekenntnis zu dem einen Gott. Es wurde gebetet und Psalmen gesungen. Ganz ähnlich. Und auch Paulus hat Jahre später bei seinen Missionsreisen mit Vorliebe zuerst die Synagogen aufgesucht. Denn hier traf man einige, die an den alttestamentlichen Schriften interessiert waren, die nach Gott fragten. Hier traf man aber eben auch auf die zusätzlichen Traditionen, die die Pharisäer dem Wort Gottes hinzugefügt hatten. Jesus und auch Paulus demonstrierten mit ihren regelmäßigen Reden in der Synagoge, Israel, Gott ruft dich. Er hat dich noch lange nicht aufgegeben. Und dennoch, wenn man diese Verse liest, Sie haben es schon gemerkt beim ersten Mal, dann weht einem ein eisiger Wind entgegen. Die Pharisäer versuchen erst gar nicht, ihre Gegnerschaft zu Jesus zu verstecken. Und sie betreiben doch eine immer offensichtlichere Überwachung. Das geht schon in Kapitel 2, Vers 6 los. Da konnte man das schon angedeutet sehen. Es saßen aber da einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, warum redet er so? Also sie gucken genau, was Jesus da macht. Und wenn man dann sieht, wie das weitergeht mit ihrer Überwachung, dann denkt man unwillkürlich an die Stasi zu DDR-Zeiten oder an den KGB in der alten Sowjetunion, der auch versucht hat, Spitzeln in den Gemeinden unterzubringen. Und wir fragen uns, warum diese leidenschaftliche Feindschaft der Pharisäer? Was hatte Jesus ihnen denn angetan? Er hatte doch so vielen Menschen Heilung gebracht. Er hatte Blinde wieder sehend gemacht. Er hatte dafür gesorgt, dass Lahme wieder gehen konnten. Dass Leute, die fest saßen in ihrem Elend, da plötzlich wieder rauskamen. Was hatte er ihnen denn angetan? Er hatte Menschen, die in finstere Mächte eingebunden waren, davon befreit. Er hatte trostlose Leute mit neuem Trost wieder auf die Beine gestellt, ihnen neue Hoffnung gegeben. Er hatte die Botschaft von einer ewigen Rettung und Erlösung ausgerichtet und gesagt, die Tür steht weit offen und ihr dürft kommen. Und er hatte seine Botschaft durch machtvolle Taten beglaubigt. Und er hatte genau jene Vorhersagen erfüllt, die das Alte Testament für den Messias angekündigt hatte. Es war doch alles in Ordnung. Und Jesus hatte keinen ausgeschlossen. Und wann immer ein Pharisäer mit einer ernsten Frage auf Jesus zugekommen war, hat er sich Zeit für ihn genommen. Siehe das Beispiel Nikodemus in Johannes 3 nachzulesen. Woher kam diese entschlossene Feindschaft? Warum bekam Jesus für so viel Gutes, so viel Böses zurück? Diese wenigen Verse zeigen uns erstens die Situation, zweitens die Konfrontation und drittens die Reaktion. Erstens die Situation, die werden wir ausführlich betrachten. Die Pharisäer hassten Jesus nicht wegen seiner Wunder, sondern wegen seiner Worte. Nicht wegen seiner Taten, sondern wegen seiner Theologie. Die hatten sehr früh seinen Anspruch verstanden, Gottes Sohn zu sein. Das hatten sie sehr früh kapiert, schon in Markus 2. Und in dieser Autorität, kann man sagen, übte Jesus grundsätzliche Systemkritik. Jesus übte fundamentale Systemkritik. Und diese Systemkritik traf den Glauben und die Praxis der Pharisäer mitten ins Herz. Und darum durfte es nicht wahr sein, dass Jesus Gottes Sohn ist. Denn das hätte die gesamte theologische Existenz der Pharisäer widerlegt und ad absurdum geführt. Das durfte nicht wahr sein. Es konnte nicht wahr sein. Sonst hätten alle sofort zugeben müssen, was einer ihrer Musterschüler Jahre später bekannte. Nämlich Paulus im Philipperbrief, der sagte, alles, was ich als Pharisäer gemacht habe, erachte ich im Rückblick als Dreck und überflüssig und nicht zielführend. Das hätten sie jetzt schon zugeben müssen. Aber so weit waren sie noch nicht. Und über ein Thema, an dem Jesus seine Systemkritik festmachte, waren sie besonders empört. Und das war das Sabbatthema. Und deswegen geht es hier auch in unserem Predigtext nochmal um den Sabbat. Das alles passiert am Sabbat. Denn sie fragen ja in Vers 2, darf man am Sabbat jemanden heilen? Darum geht es. Sie lauerten auf, ob er ihn am Sabbat heilen wird. Wir haben wieder einen Sabbat. Wie schon die Woche zuvor. Und auch Johannes, das Johannesevangelium, bringt den Zorn der Pharisäer auf den Punkt. In Johannes 5, Vers 18 wird es nochmal zusammengefasst. Da steht, darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten. Und damit sind vor allem die Pharisäer hier gemeint. Johannes 5, Vers 18. Weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Also wieder diese beiden Punkte, Sabbat und Gottes Sohnschaft. Das waren die entscheidenden Punkte, um die es ging. Und die diese brisante Kombination ergaben. Klammer auf. Beim Prozess vor Pilatus haben die Pharisäer und ihre Genossen dann nur auf den Königsanspruch Jesu gesetzt. Da haben sie von dem Sabbat und den anderen Dingen geschwiegen, weil der Sabbat den Römern egal war. Damit hätten sie bei Pilatus keine Punkte sammeln können gegen Jesus. Aber sie haben gesagt, Pilatus, der Jesus will ein König sein und damit stellt er die Römer in Frage, was gar nicht der Fall war. Aber für ihre Stellung vor den Juden und vor sich selbst, da war der Sabbat existenziell. Der Sabbat war die Spitze ihres Systems. Der Sabbat war das Aushängeschild. Der Sabbat hatte die stärkste Symbolwirkung. Deswegen ging es immer wieder um diesen Sabbat. Und Markus deckt hier diesen inneren Widerspruch auf, diese Verlogenheit, in die die Pharisäer sich verstrickt hatten. Schauen Sie mal her. Sie hoffen ja geradezu inständigst, Jesus möge den Sabbat übertreten. Sie lauerten ihm auf, ob er ihm am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Was für ein Widerspruch. So sehr sie sich als Verteidiger des Sabbats präsentierten, so innig hoffen sie und lauern geradezu darauf, dass Jesus den Sabbat bricht und hoffen es mit allen Fasern ihres Herzens, damit sie ihn dann fertig machen können. Warum war ihnen der Sabbat so wichtig? Woher hatte dieser Festtag in den Augen der Pharisäer seine besondere Symbolkraft? Nun, der Sabbat verkörperte das ganze System ihrer Werkgerechtigkeit, ihres guten religiösen Tuns vor Gott. Hier konnten sie einen Tag lang ihre ganze Frömmigkeit herauskehren. Hier konnten sie sich einen Tag lang als religiös überlegen präsentieren. Und das tat ihnen gut. Gott hatte diesen Tag dafür niemals gegeben. Das Alte Testament sagt genau, wozu Gott diesen Tag gegeben hat. Das können Sie in 2. Mose 20 und 2. Mose 31 nachlesen. Zur Ruhe. Sie sollten vor Gott zur Ruhe kommen. Sie sollten ruhen von ihrer Arbeit. Sie sollten eben nicht wieder geknechtet und wieder getrieben und wieder unter Leistungsdruck gesetzt werden. Und sei es religiösen Leistungsdruck. Sie sollten zur Ruhe kommen. Sie sollten Zeit haben, um zu beten, um auf Gottes Wort zu hören, um ihr Licht ihr Leben im Licht von Gottes Wort neu zu justieren, neu auszurichten. Ruhe vor Gott. Und sie sollten ihn ehren. Sie sollten einen besonderen Tag haben, ihn besonders zu ehren. Sie sollen ihn ja an allen Tagen ehren, aber da besonders. Und deswegen wurde der Sabbat, das sagt das Neue Testament, auch das Vorbild für den Frieden der Erlösung. Siehe Hebräer 3 und 4. Für den Frieden, den Jesus uns durch seine Vergebung schenken will. Dafür ist der Sabbat das Vorbild. Zur Ruhe des Sabbats kommt. Und das heißt, selbst diesen richtigen Sabbat hat Jesus dann aufgehoben, nachdem er gekommen war. Weil Jesus die Ankündigung des Sabbats ja erfüllt hatte. Jetzt war der Retter ja da. Jetzt konnte man ja Frieden mit Gott bekommen. Jetzt brauchte man nicht mehr den Sabbat als Anschauungsbeispiel, weil man ja Jesus hatte. Also selbst der richtig gefeierte, im Sinne Gottes gefeierte Sabbat, wurde dann durch Jesus aufgehoben. Und Paulus kann das ganz klar sagen in Kolosser 2, Vers 16. Zu den Christen schreibt er, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages oder Neumondes oder Sabbats. Das ist alles nur ein Schatten, also ein Vorbild des Zukünftigen. Leibhaftig, aber ist es in Christus. Also Jesus hat den Sabbat erfüllt. Jetzt ist er da. Jetzt kann man Frieden mit Gott bekommen. Jetzt kann man Vergebung seiner Schuld bekommen. Jetzt ist der Sabbat erfüllt. Und damit ist er gewissermaßen aufgehoben. Und deswegen kann man sagen, der Sonntag ist nicht einfach nur der Sabbat im Neuen Testament, sondern der Sonntag ist etwas völlig Neues. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir feiern, dass der Tod überwunden ist, dass jeder, der an Jesus glaubt, ewiges Leben bei ihm bekommen wird. Dass der Friedhof seinen letzten Schrecken als Endstation verloren hat für alle, die zu Jesus gehören. Deswegen feiern wir den Sonntag. Das ist nicht einfach nur ein Sabbat mit anderen Mitteln. Es ist ein neuer, ein völlig neuer Festtag. Und die Pharisäer, sie hatten in ihrem religiösen Geltungsdrang und durch ihre zusätzlichen Traditionen aus dem Ruhetag einen Tag der Anstrengung gemacht. Sie hatten das total pervertiert mit ihrem religiösen Druck. Sie hatten, wenn man so will, die ursprüngliche Funktion des Sabbats auf den Kopf gestellt. Das war das Problem. Und dadurch war das, was Gott zur Freude, zur Stärkung, zur Erleichterung gegeben hatte, erneut zur Last und zum Druck geworden. Und jetzt steht ein kranker Mann in der Synagoge mit einer verdorrten Hand. Das ist der medizinische Befund. Es stand ein Mann dort, ein Mensch, der hat eine verdorrte Hand. Die Ausleger streiten sich darum, was das nun im Einzelnen war. Eine Muskelatrophie, eine Lähmung, man kann es nicht genau sagen. Kann nur spekulieren. Lukas, in Kapitel 6 schildert Lukas auch diese Szene in seinem Evangelium, ergänzt, es war die rechte Hand. Und die meisten Menschen sind Rechtshänder. Also von daher dürfte es ihn wahrscheinlich ziemlich behindert haben, diese Krankheit. Diese Lähmung, was immer es war. Und man weiß nicht, ob dieser Mann da zufällig stand, ob er einfach mal gekommen war in die Synagoge, ob er immer kam oder ob die Pharisäer gesagt haben, Junge, heute kommst du mal und stellst dich dahin. Das erfahren wir nicht. Er äußert sich auch nicht. Matthäus berichtet diesen Vorgang auch in Matthäus 12 und Matthäus berichtet, dass die Pharisäer gleich die provokative Frage an Jesus stellen, darf man am Sabbat heilen? Ja, was sagten nun die Sabbatregeln für diesen Fall? Was hatten die Pharisäer da an Regeln aufgestellt, beziehungsweise ihre Vorfahren? Die Antwort war klar, medizinische Hilfe ist verboten. Verboten. Sei es durch einen Arzt, sei es durch einen Angehörigen, es ist verboten, weil das Arbeit ist. Und Arbeit ist verboten. So hatten es die Rabbis entschieden. Der Fall war klar, nach pharisäischem Sonderrecht gewissermaßen. Es gab nur eine Ausnahme, wenn es um die Rettung von Leben ging. Da sagten die Quellen ganz klar, zum Beispiel 1. Makkabäer 2, am Sabbat soll man Leben retten. Und im Talmud heißt es, man sei am Sabbat um Lebensrettung besorgt, und zwar je eifriger, desto lobenswerter. Aber das war in diesem Fall nicht gegeben. Der Mann war ja nicht in Todesgefahr. Das konnte noch gut einen Tag warten. Diese verdorrte Hand hat er jetzt schon so viele Tage und Wochen gehabt. Dieser einen Tag wird er auch noch überstehen. Und deshalb war dieser Mann der geeignete Testfall, um Jesus herauszufordern. Und jetzt fragen wir uns, tja, warum kämpften die Pharisäer so verbissen um ihre Regeln? Warum? Warum genossen sie das geradezu? Das forderte doch für sie auch einige Anstrengungen, manchen Verzicht. Warum wollten die sich das Leben so schwierig gestalten an manchen Punkten? Warum legten sie sich zum Beispiel mehr Zurückhaltung in manchen ethischen Fragen auf als die sogenannten Zöllner und Sünder, zumindest was die Öffentlichkeit anging? Warum machten sie das? Warum gaben sie sich da so viel Mühe? Warum vergossen sie da so viel religiös, rituellen Schweiß, wenn man will? Antwort: Weil das Erfüllen dieser Regel und all die möglichen Opfer, die damit verbunden waren, Nahrung gaben für die Flamme ihres religiösen Stolzes. Nahrung für die Flamme ihres religiösen Stolzes. Dafür war das Nahrung. Für die Flamme ihrer religiösen Selbstzufriedenheit. Für die Flamme ihres religiösen Überlegenheitsgefühls. Dafür war das Nahrung. Und das ist ja bis heute so. Dieser religiöse Stolz ist ein süßer Lohn der Gesetzlichkeit. Und dieser religiöse Stolz ist ein süßer Lohn, der für manchen damit verbundenen Verzicht reichlich entschädigt, dass man sich so gut fühlen kann. So fromm, so stolz, so gut. John MacArthur hat es so auf den Punkt gebracht. Er sagt, geistlicher Stolz ist eine so den Stolzen befriedigende Sünde, dass dieser Stolz entschädigt für alles, worauf man verzichten muss. Und er fügt dann hinzu, geistlicher Stolz ist wie eine betörende Droge. Geistlicher Stolz ist wie eine betörende Droge. Und dafür investiert man gerne ein bisschen. Und die Pharisäer haben diesen Stolz sehr offen vor sich hergetragen. Ihre Religion war vor allem Demonstration. Das hatte Jesus ja schon an ihrem Fasten kritisiert in der Bergpredigt. Matthäus 6 hatte Jesus das ja gesagt. In Matthäus 6, Vers 18, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Und damit meint er die Pharisäer und ihre Genossen. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Die Leute sollen mal sehen, dass sie richtig Hunger haben. Sollen richtig schön zerknittert in der Öffentlichkeit daherkommen, damit auch alle sehen, ja, die fasten. Und auch wenn sie Almosen geben. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 2, wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Sie wollen den Lohn von den Leuten, den haben sie gekriegt. Vor Gott gibt's nichts mehr. Die Pharisäer gingen nach dem Politikermotto vor, tue Gutes und rede darüber und zeige es und präsentiere dich. Und der Sabbat war ihre Showtime, einen ganzen Tag lang. Das war der Höhepunkt. Der Sabbat gab ihnen die Chance, ihre Spiritualität zu Markte zu tragen und öffentlich unter Beweis zu stellen. Seht ihr, das sind wir. Und je mehr Regeln einzuhalten sind, je mehr Bestimmungen man drauf haben muss, umso krasser ist der Eindruck, den man damit schindet. Sabbat ist Showtime. Und jetzt wird immer klarer, warum sie Jesus als Bedrohung empfinden. Weil er die Äußerlichkeit ihres Glaubens aufdeckte und weil er mit seiner Botschaft jede Form von Werkgerechtigkeit, wir würden sagen, in den Senkel stellt, weil er jeder Form von Werkgerechtigkeit den Boden unter den Füßen wegzieht. Und wenn jetzt plötzlich, man stelle sich das vor, Sünder und Zöllner und ehemalige Ehebrecher Zugang zu Gott bekommen sollten, ohne dass sie zuvor ins pharisäische System eintreten müssen, ohne dass sie zuvor sich diesen ganzen Sonderregeln unterwerfen müssten. Tja, was wäre dann? Dann wäre die religiöse Überlegenheit der Pharisäer dahin. Dann wäre ihr Sonderstatus dahin. Dann gab es ja plötzlich nur noch Sünder, die alle den Arzt brauchten. Dann wäre der Sonderstatus weg. Und dann wären sie, die Pharisäer, ja selber Sünder, die genauso wie die Zöllner auf Gottes Vergebung angewiesen wären. Undenkbar. Dann wäre es vorbei mit dem süßen Stolz, den sie sich so entsagungsreich religiös erarbeitet haben. Und dann war alle Werkgerechtigkeit nichts als ein aufgeblasener Luftballon, in den Jesus mit seiner Botschaft hineinstieß. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, liebe Gemeinde. Noch immer lässt die Werkgerechtigkeit ihre bunten Luftballons in den Himmel steigen, aufgeblasen von religiös aktiven Menschen, die hoffen, dass diese Luftballons wirklich bis zum Himmel fliegen, im übertragenen Sinne, aber dass sie beim Abfliegen hier auf der Erde auch möglichst viel Eindruck machen. Und deshalb hat die Reformation so viel Staub aufgewirbelt, weil die Reformation im Namen Jesu genau in diese Luftballons reingestochen hat, in den Luftballon der Werkgerechtigkeit, in den Luftballon der guten Taten, mit denen ich meine, mich vor Gott präsentieren zu können, sodass ich ja eigentlich seine Vergebung schon verdient hätte. Und die Nadel, mit der die Reformation in diesen Luftballon der Werkgerechtigkeit reingestoßen hat, war die Parole Jesus allein. Solus Christus. Jesus genügt. Er genügt, weil er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Er genügt, weil er der einzige Sündlose ist. Er genügt, weil er der Sohn Gottes ist. Und er genügt für die Sünder, für die Zöllner, für die Huren, genauso wie für die Pharisäer. Und überall dort, wo Jesus allein zur Rettung nicht genügt, bis heute, da lauert der Pharisäismus um die Ecke. Nur die moderne Werkgerechtigkeit, die ist noch schwerer zu durchschauen als die alte. Die kann sich noch besser maskieren, die moderne Werkgerechtigkeit, weil sie Jesus nicht offen bekämpft, wie es die Pharisäer taten, sondern weil sie Jesus vordergründig in ihr System mit einbaut. Zum Beispiel bei den Siebenten-Tags-Adventisten. Die nennen sich ja extra nach dem Sabbat. Da gibt es sicher viele ernsthafte Christen unter denen. Aber was die Siebenten-Tags-Adventisten offiziell lehren, ist Jesus, ja, Jesus ist wichtig. Aber echten Glauben gibt es nur dort, wo man den Samstag als Feiertag hat und nicht den Sonntag. Dabei hat doch Paulus gesagt, der Sabbat zählt nichts mehr. Und andere sagen, ja, wir glauben natürlich an Jesus und wir loben Jesus als unseren Retter. Aber wer ein wahrer Christ sein will, der muss auch noch bestimmte Traditionen einhalten, die in unseren Augen unverzichtbar sind. Wenn du wirklich ein wirklich wahrer Christ sein will, der muss eine bestimmte Art von Kleidung tragen am Sonntag. Der muss eine bestimmte äußere Haltung beim Gebet haben, sagen einige. Der muss mindestens stehen, wenn er betet, also wenn er sitzt, ja, ob das ein Christ ist. Andere sagen, wenn er ein wahrer Christ sein will, ja, der muss an Jesus glauben, aber der muss auch seinen Fernseher aus der Wohnung rausgeschmissen haben. Nur dann ist er ein wahrer Christ. Und wieder andere sagen, ja, wenn einer wirklich Christ sein will, dann muss er Jesus haben, aber er darf auch eine bestimmte Art von Musik nicht mehr hören. Nun kann man natürlich zum Thema Kleidung, Fernseher rausschmeißen, Musik, eine ganze Menge sagen. Und es mag auch gute Gründe geben, den Fernseher rauszuschmeißen. Wäre ich der Letzte, der das bestreitet. Und ich würde auch nicht empfehlen, jede Art von Musik zu hören. Und darüber kann man alles diskutieren. Aber in dem Moment, wo man es zur Bedingung des Christseins macht, und sagt, das musst du zusätzlich erfüllen, wenn du den wirklich wahren Glauben haben willst. Dann sagt man damit, Jesus genügt nicht. Und insofern ist der Papst ehrlich. Der sagt auch, Jesus genügt nicht. Du brauchst schon noch das römisch-katholische System. Wie er das beispielsweise auf dem Petersplatz 2014 gesagt hat. Er sagt, da gibt es tatsächlich Leute, die glauben, dass man eine persönliche, direkte Beziehung zu Jesus Christus haben kann. Ohne die Gemeinschaft der Kirche, und damit meint er die katholische Kirche, und ohne, dass es durch die Kirche vermittelt wäre. Da gibt es wirklich Leute, die glauben, dass man eine direkte persönliche Beziehung zu Jesus haben kann. Und dann fügte der Papst noch hinzu, diese Versuchungen sind gefährlich und schädlich. Also diese Versuchung zu glauben, man könne eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die nicht durch die Kirche vermittelt ist. Das ist ehrlich. Aber es ist auch Werkgerechtigkeit. Und man muss sagen, die Pharisäer waren konsequent. Die waren auch theologisch konsequenter und präziser als der Papst. Weil sie glasklar sahen, dass es zwischen ihrer Werkgerechtigkeit und Jesu Rettungsbotschaft keine Kombination geben könnte. Sondern nur ein klares Entweder-Oder. Und Jesus hat diese Unvereinbarkeit auch nicht übertüncht. Sondern Jesus hat diese Unvereinbarkeit zwischen Werkgerechtigkeit und Glauben, der sich ganz auf Jesus stützt, knallhart aufgedeckt. Und so kommt es zweitens zur Konfrontation. Erstens die Situation, zweitens die Konfrontation. Und jetzt wird's dramatisch. Und sie lauerten ihn auf, Vers 2, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er, Jesus, spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus. Und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat, wie sie ihn umbringen könnten. Haben sie gemerkt? Jesus tut alles, um die Situation nicht zu entschärfen, sie nicht zu verharmlosen. Jesus verfolgt keine Deeskalationsstrategie. Jesus betreibt nicht die Verharmlosung und Entschärfung des Konflikts. Jesus sucht die Konfrontation. Konfrontation. Jesus stellt Öffentlichkeit her. Jesus richtet jetzt, und das sehen wir hier, einen grellen Scheinwerfer auf diese Situation. Er spricht den Kranken von sich aus an, obwohl er genau weiß, dass die ihn jetzt alle beobachten. Markus 3, Vers 3. Er hätte ja auch sagen können, oh, hoffentlich bleibt er da stehen und es passiert nichts und es bleibt Ruhe. Aber Jesus fordert die Situation geradezu heraus. Er ist beim Lehren dort und er spricht zu den Menschen mit der verdorrten Hand. Tritt hervor! Und wir sehen richtig, wie die Pharisäer nun auf der Kante ihres Stuhls sitzen. Was wird jetzt geschehen? Was wird er jetzt machen? Und dann stellt Jesus den Kranken in die Mitte des Raumes, damit es auch jeder sieht. Also nicht irgendwie so ein bisschen verdeckt am Rande, damit es nur wenige mitbekommen, sondern er sagt, komm, tritt in die Mitte. Stell dich hierher. Als ob er ihn hier vorne hinstellen würde, damit keiner es übersehen kann. Und alle kennen die Regel. Der Mann ist nicht lebensgefährlich krank. Medizinische Hilfsarbeit ist verboten. Jeder kann sehen, das ist keine lebensbedrohliche Situation. Keine Eile, keine Notwendigkeit zur Sofortheilung. Und dann bricht Jesus den Pharisäer-Sabbat. Er bricht den Sabbat. Vor allen Augen, offenkundig für alle, demonstrativ. Verstehen Sie? Jesus greift ihr System frontal an in dieser Situation. Gezielt, bewusst, höchst öffentlich. Das System der Werkgerechtigkeit, das System, das sie brauchten, um die Flamme ihres religiösen Stolzes zu nähren, das System, das ihnen die süße Frucht ihrer Selbstgerechtigkeit bescherte. Jesus greift es an. Und Jesus will die Pharisäer nicht nur schocken, sondern er will sie gewinnen. Und damit sie verstehen, was er hier tut, stellt er ihnen vorher noch eine Frage. Diese Frage soll sie überführen. Diese Frage soll ihnen helfen, ihre verbissene Ideologie noch einmal im Licht von Gottes Wahrheit zu überprüfen. Und die Frage, die er ihnen stellt, in Vers 4 lautet, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Und haben Sie es gemerkt? Wer sprach denn hier von töten? Naja, siehe Vers 6. Sie hielten alsbald Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Jesus sagt den Pharisäern damit indirekt auf den Kopf zu, ich weiß, was ihr plant. Soll man Leben erhalten oder töten? Ihr wollt töten, ihr wollt mich töten, der ich den Menschen das Leben bringe. Und was sagte denn das Alte Testament über den Gottesdienst? Das kannten sie doch, das mussten die Pharisäer wissen. Jesaja zum Beispiel, Jesaja 1 ab Vers 11. Hört, ihr Herren von Sodom, nimmt zu Ohren die Weissagung. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr, ich bin satt der Brandopfer von Widdern. Und so weiter. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr das so vergebliche Speisopfer. So ähnlich hatten wir es bei Amos gehört in der Lesung. Und Jesus sagt, ich bin müde, das zu ertragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Wascht euch rein, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten. Schafft den Weisen Recht, führt der Witwensache. Soll man Gutes tun? Natürlich soll man Gutes tun, sagt Jesaja. Und das wussten die Pharisäer. Und das kann man bei Jesaja weiterlesen. In Jesaja 58, Vers 6, da sagt Gott, das ist aber ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Hilf denen doch und diene Gott wirklich. Und glaube nicht, dass du durch deine äußeren Formen, die du abarbeitest, deine Schuld auslöschen kannst. Und es ist, als ob Jesus die Pharisäer fragen würde, wer von uns beiden ehrt denn nun Gott und wer nicht? Mit dem, was er heute hier am Sabbat tut. Und so sucht Jesus die Konfrontation. Jesus bricht diesen frisierten Sabbat. Jesus bricht diesen Pseudo-Sabbat der Pharisäer ganz gezielt, um den Stolz und die Selbstgerechtigkeit ihrer falschen Religion zu entlarven. Jesus mutet sich diesen geistlichen Kampf zu, um seine Gegner zu gewinnen. Und was wird jetzt passieren? Und damit kommen wir drittens zur Reaktion. Die Situation, die Konfrontation, die Reaktion. Und haben Sie es gesehen? Eisiges Schweigen. Vers 4. Sie aber schwiegen, sie beißen die Zähne zusammen. Das kann man richtig sehen. Wer von uns beiden ehrt Gott wirklich? Ich, indem ich diesem kranken Mann neue Hoffnung gebe? Oder ihr, indem ihr eure Mordpläne gegen mich verfolgt? Eisiges Schweigen. Und dann ist dieser Mann plötzlich gesund. Vers 5. Und indem er sich ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Es muss ein Raunen durch die Menge gegangen sein in diesem Moment. Entsetzen, Entzücken. Und wahrscheinlich hat einer gerufen, seht hin, nein. Und doch. Und die Pharisäer, sie drehen sich auf dem Absatz um und verlassen die aufgescheuchte Synagoge. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und ihr erster Weg führt dann ausgerechnet zu den Herodianern. Verstehen Sie, die Herodianer, das waren die Letzten, mit denen die Pharisäer sonst was zu tun haben wollten. Die waren säkular, die waren angepasst. Die waren der Inbegriff des Unfrommen. Die Pharisäer waren religiös, aber die Herodianer waren Anhänger des Hofes von Herodes Antipas, der damals Galiläa regierte, von Roms Gnaden. Die Herodianer waren in den Augen der Pharisäer fast genauso schlimm wie die Römer. Sie waren keine wahren Juden, sie gingen auf die Idumäer zurück. Sie waren jetzt geprägt von griechischer Kultur, säkularer Infiltration. Sie hatten sich verkauft an das politische Establishment. Das waren die Herodianer. Und ausgerechnet zu denen gehen die jetzt hin, mit denen sie sonst nie was zu tun haben wollen. Aber jetzt sind die Herodianer gerade recht für einen Pakt gegen Jesus. Und Herodes Antipas, der hatte sowieso schon früher Ärger mit Johannes dem Täufer gehabt. Johannes dem Täufer hatte gesagt, dein moralischer Lebenswandel macht dich ungeeignet für dein hohes Amt. Und es ist nicht richtig, dass du deinem Bruder die Frau ausgespannt hast, das ist Schuld vor Gott. Und dann hatte er Johannes den Täufer köpfen lassen. Das sind die Herodianer. Und die sind wahrscheinlich ganz froh, wenn sie eine Möglichkeit haben, jetzt Jesus auch zu beseitigen. Von dem ist ja auch nur Ärger zu erwarten. Und Jesus, das ist die Reaktion der Pharisäer. Und Jesus, schauen Sie hin, Jesus fixiert die Pharisäer. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, es ist so, dass Jesus ihnen genau in die Augen schaut. Ringsumher, als ob er einen nach dem anderen fixieren würde. Damit sie noch einmal sich vor ihm verantworten müssen. Wahrscheinlich saßen die im vorderen Teil der Synagoge, da nahe der Tribüne mit den Ehrensitzen, neben dem Toraschrank, da werden sie gesessen haben. Und wissen Sie, was auffällt an diesem Vers? Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo es ausdrücklich von Jesus heißt, er blickte sie an mit Zorn. Einzige Stelle. Natürlich fällt uns diese Sache auch bei der Tempelreinigung auf, wo Jesus der heilige Zorn packt. Und er die Leute dann mit einem Strick raustreibt, die den Tempel missbrauchen. Aber nur in diesem Vers wirkt es ausdrücklich gesagt von Jesus, er blickte sie an mit Zorn. Von Gott wird es im Alten Testament, von Gott dem Vater häufiger gesagt, der Zorn Gottes wird zu Konsequenzen führen. Hier wird es von Jesus gesagt. Und wogegen richtet sich dieser Zorn? Dieser Zorn richtet sich gegen die Sünde in ihrer Zerstörungskraft. Dieser Zorn richtet sich gegen diese Selbstgerechtigkeit des Menschen, der sich von Gott nicht helfen lassen will und der diese Selbstgerechtigkeit fromm tarnt, mit einem spirituellen Kleidchen ummäntelt. Und dieser Zorn richtet sich auch gegen diese Selbstzerstörungskraft, die die Pharisäer fortreißt in ihrem religiösen Stolz. Und dieser Zorn richtet sich auch dagegen, dass sie andere mit sich wegzerren. Das hat Jesus in Lukas 11 einmal den Pharisäern so deutlich entgegengehalten. Er sagt, ihr nehmt den Schlüssel weg, aber ihr sorgt dafür, dass auch andere nicht reinkommen. Lukas 11, Vers 52, weh euch Schriftgelehrten, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr verstellt den Leuten den Weg zu Gott mit euren Ritualen, mit euren Regeln. Mit eurer selbstgewählten Frömmigkeit. Und dann fügt Jesus hinzu, ihr seid selbst nicht hineingegangen, also zu Gott. Und ihr habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Ihr habt noch verhindert, dass andere reinkamen. Weil ihr gesagt, nee, du musst erst unsere Regeln abarbeiten. Von wegen direkter Zugang zu Gott, unabhängig von der Vermittlung der Pharisäer. Nein, das gibt's nicht. Du musst erst mal hier schön kirchlich werden. Du musst erst mal schön den pharisäischen Stallgeruch bekommen. Dann kann man weiterreden, ob du auch zu Gott durchkommst. Es gibt keine schlimmere Sünde, als das Evangelium abzulehnen. Es gibt keine schlimmere Sünde, als Gottes Erbarmen mit Füßen zu treten. Und die Not dieses Kranken, die ist denen doch egal. Denen geht es doch nicht um diesen Kranken. Das zeigt auch nochmal diese gewisse Brutalität, die da waltet. Und in diesen Augenblicken, da tritt das Innere der Pharisäer für einen Moment an die Oberfläche. Das Innere hatte Jesus mal in Matthäus 23 so beschrieben. Er hat gesagt, wehe euch Schriftgelehrt und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die übertünchten Gräber. Schön verkalkten Gräber, ja, nach außen sieht sauber aus. Und das sagt Jesus auch, von außen hübsch anzusehen. Aber innerlich sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Das stinkt auf Deutsch. Und so auch ihr. Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Ja, die Regeln nach außen, die haltet ihr ein, da seid ihr gut dabei. Aber hinter den Kulissen eures Herzens, da regiert die Heuchelei und die Gier. Ein erfahrener Theologe, Charles Hodge, hat mal festgestellt, was sich immer wieder in der Seelsorge und in der Entwicklung von Gemeinden bestätigt. Er hat gesagt, wo der echte Glaube abnimmt, da steigt die Neigung, äußere Rituale besonders zu betonen. Also wo der echte Glaube abnimmt, da klammert man sich dann gerade an diese äußeren Dinge. Warum? Naja, das Herz, das nicht nah bei Gott ist, will sich ja beruhigen. Und wodurch kann man sich am besten beruhigen? Durch das Einhalten religiöser Rituale. Durch das Abhaken. Und Jesus sieht die Zerstörungskraft ihrer Sünde. Aber, und ich bin froh, dass das hier auch noch steht, seine Reaktion ist nicht nur Zorn, sondern zugleich Traurigkeit. Sie haben das gelesen hier, ne? Das heißt, er sah sie an, voller Zorn, und dann geht es weiter und war betrübt über ihr verstocktes Herz. Man kann das übersetzen, über ihr verhärtetes Herz. Es ist auch Traurigkeit. Wegen ihres harten Herzens, dass er da nicht mehr durchkommt. Ihr Herz ist wie ein innerer Muskel, der irgendwann dicht macht. Und es wird hart und härter und härter und härter. Es widerfährt ihnen wie ein Gericht. Aber sie sind doch voll dafür verantwortlich. Und in diesem Begriff, er war betrübt, da steckt Mitleid, innigstes Mitleid. Er empfand Mitleid für sie. Schauen Sie, das ist Jesu Reaktion auf den stolzen Widerstand verlorener Sünder. Zorn und Traurigkeit. Beides hier mit Partizipien ausgedrückt, mit Zorn ansehend, Mitleid empfindend. Und genauso war es auch später, als er denn nach Jerusalem reinkam und sah, wie diese Stadt sich selbst zugrunde richtete, dadurch, dass sie Jesus ablehnte. Lukas 19, Vers 41, er sah die Stadt und weinte über sie. Er weinte über sie. Und er sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Warum siehst du es nicht? Warum willst du dir nicht helfen lassen? Warum lässt du dich nicht von Gott beschenken mit der Vergebung deiner Sünden? Warum bist du nicht bereit, wenigstens mal in Betracht zu ziehen, dass irgendwo muss doch dein Leben herkommen? Warum bist du nicht in Betracht, mal einen Schritt weiter zu denken, dass all diese Genialität, die du in der Schöpfung findest, nicht Zufall sein kann? Warum lässt du es denn nicht mal zu fragen, ob es diesen Gott gibt und diesen Brief zu lesen, den er dir hat schreiben lassen? Und was für ein Moment in dieser Synagoge. Jesus sucht die Konfrontation, weil es zwischen seiner Rettungsbotschaft und menschengemachter Religion keine Kooperation geben kann, keinen Ausgleich. Es gibt immer nur die Wahl zwischen Heil und Verderben, zwischen Tod und Leben. Und wie liebevoll ist Jesus immer wieder auf Sünder zugegangen. Seine Offenheit gegenüber den Zöllnern haben wir doch bei Matthäus gerade gesehen. Seine Geduld mit der stadtbekannten Ehebrecherin. Er hat für alle Zeit gehabt. Wie geduldig. Aber wo ein anderes Evangelium propagiert wurde, wo gesagt wurde, es gibt noch einen anderen Weg, der in den Himmel führt, als nur der Weg über Jesus. Da stellte Jesus dem seinen ganzen Zorn dagegen, weil er mit Leiden sah, wie die Menschen vom Himmel weggehalten wurden und wie ihnen die Tür verschlossen wurde. Und liebe Gemeinde, damit gibt Jesus uns die Richtung vor, wie wir als seine Boten uns einem falschen Evangelium entgegenstellen sollen. Natürlich ist ein Riesenunterschied. Wir haben keine göttliche Autorität. Wir haben nicht den Auftrag zum Zorn. Weil bei uns immer die Gefahr besteht, dass sich heilig gemeinter Zorn mit irgendwelchen miesen menschlichen Motiven vermischt. Wir haben nicht den Auftrag zum Zorn. Aber auch wir sollen bereit sein, um des Evangeliums willen in die Konfrontation zu gehen. Und die Apostel haben uns das vorgemacht. Wir müssen bereit sein, das weiterzugeben, was Jesus hier sagt. Dass derjenige, dem Jesus nicht genügt, dass es für den keinen anderen Weg zu Gott mehr gibt. Und darum brauchen auch wir diesen zweifachen Blick auf die Sünde, wie wir ihn hier bei Jesus finden, einen gerechten inneren Zorn auf die Sünde. Das muss uns packen, Leute. Das kann uns nicht einfach cool und gelassen bleiben lassen, wenn wir sehen, dass Leuten der Weg zu Gott versperrt wird. Da können wir nicht einfach daneben stehen und sagen, das ist eben so. Aber dann auch diese Traurigkeit. Zum Schluss. Gibt es irgendeine Hoffnung? Gibt es irgendeinen Lichtstrahl in diesen ernsten Versen? Ja, gibt's. Dieser Lichtstrahl besteht darin, dass Jesus die Pharisäer nicht aufgegeben und nicht abgeschrieben hat. Als sie ihn dann einige Zeit später im Verein mit den Römern ermordeten, wissen Sie, da stand ein führender Pharisäer inzwischen schon auf der anderen Seite. Eben jener, von dem Johannes in Johannes 3, Vers 1 schreibt, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Und als seine Kollegen dann diesen Mordkomplott weiter vorantrieben, da hat dieser Nikodemus sich auf die Seite von Jesus gestellt. Und als Jesus dann als Gotteslästerer hingerichtet wurde von Römern und Juden im Verein, und die Pharisäer haben kräftig mit dran gedreht, um diesen Vers 6 aus unserem Predigtext wahrzumachen, da hatte dieser Promi unter den Pharisäern, der Nikodemus, den Mut, den als Gotteslästerer hingerichteten Jesus feierlich mit zu beerdigen, mit allen Würden. Er hat sich zu ihm gestellt. Und das war ein Pharisäer. Jesus hat die Pharisäer nicht aufgegeben. Und als der auferstandene Jesus dann, nachdem er den Tod besiegt hatte, einige Zeit später seinen großen Plan der Weltmission ins Werk setzte, damit wir auch hier in Hannover von diesem Evangelium hören konnten, da berief Jesus als Cheftheologen und als Ausbildungsleiter einen Pharisäer. Paulus. Und wie hatte Jesus diesen Pharisäer überwunden? Natürlich auch durch Konfrontation. In dem Moment, als Paulus alles tat, um die Gemeinde der Christen zu verfolgen und die Christen beiseite zu schieben und notfalls auch zu töten, Saulus schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jüngerschreit, Apostelgeschichte 9. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, und leuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus konfrontiert ihn und schmeißt ihn von seinem Reittier. Paulus hat es offensichtlich gebraucht. Und er weiß sofort, ich muss hier die Segel strecken, er wird mir zu stark. Und er fragt dann, Herr, wer bist du? Und er merkt, es ist der auferstandene Jesus. Und als Paulus erstmal begriffen hatte, wie er vor Jesus dastand, dass er ohne Jesus, er der tolle Paulus, der tolle religiöse Paulus, ohne Jesus und seine Vergebung der Sünden keine Chance bei Gott hätte, da wurde dann auch Paulus zum leidenschaftlichen Kämpfer gegen jedwede Vermischung der Rettungsbotschaft mit Werkgerechtigkeit. Gegen jedwede Theorie, die sagen würde, ja, Jesus, aber Jesus genügt nicht. Und Paulus, und das ist der letzte Bibelvers für heute, Paulus hat dann seine offizielle Abrechnung mit seiner eigenen Pharisäervergangenheit in diesen berühmten Versen dokumentiert, im Philipperbrief. Da schreibt er, ich war am achten Tag beschnitten, Philipper 3, Vers 5. Aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde Jesu, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Damit sagt Paulus nicht, dass er sündlos war, aber dass er gut drauf war im Befolgen der Gesetze, die man von einem Pharisäer zu befolgen erwartete und dass er zu ihren Besten gehörte. Und dann fügt Paulus hinzu, aber was mir Gewinn war, als ich Pharisäer war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, da steht im Griechischen das Wort Kot. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und damit sagt Paulus, ich habe es kapiert. All das, womit ich mich selber irgendwie meine, aus dem Sumpf ziehen zu können, taugt nicht, es reicht nicht. Gott ist zu heilig und ich bin zu menschlich. Aber ich habe etwas viel Besseres gefunden. Ich habe dieses starke Rettungsseil umklammern dürfen, das Gott uns in diese Welt hineinhält. Ich habe zu Jesus gefunden. Und jetzt weiß ich, dass er genügt. Und im Vergleich mit dem, was Jesus mir gibt, Vergebung meiner Schuld, ewiges Leben, Rettung für alle Ewigkeit, ein getröstetes Gewissen, Frieden mit Gott, verglichen damit ist alles andere Dreck. Nichts, nichts kann mir helfen. Nur Jesus allein. Und die Frage, die ich Ihnen zum Schluss stellen muss, weil Jesus sie uns aus diesem Text stellt, ist schlichtweg die, sind Sie da schon angekommen? Sind Sie da schon angekommen, dass Sie sagen können, aus Überzeugung, Jesus genügt. Jesus allein. Ich brauche nichts anderes. Ich kann auch nichts beitragen. Aber er hat alles für mich getan. Oder wollen Sie sich immer noch auf Ihre eigene Frömmigkeit vor Gott verlassen? Es ist ein guter Test vielleicht, ob Sie dieses Lied mitsingen können oder mitsprechen können, das Charlotte Elliot 1835 gedichtet hat. Man könnte sagen auch, es ist das Lied eines bekehrten Pharisäers. Und in Deutschland ist es in deutscher Übersetzung bekannt worden, dieses Lied Just as I am, so wie ich bin. Da heißt es, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein, also dass Jesus am Kreuz für uns starb. O Gottes Lamm, ich komm. Und die Bibel verwendet ja dieses Bild für Jesus. Er ist das Lamm Gottes, das sich schlachten lässt, das sich töten lässt, um unserer Sünden willen, um das Opfer zu bringen. Und dann geht es weiter. So wie ich bin, blind, arm und irr, suche ich, was mir gebricht bei dir. Grad wie ich bin, nimmst du mich an. Die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann. O Gottes Lamm, ich komme. Und wissen Sie, in dieser Zeile, so wie ich bin, da steckt die Absage an meinen frommen Stolz. Mit dieser Zeile, so wie ich bin, ich habe das früher nie verstanden. Ich habe dieses Lied auch als Kind schon gekannt, aber ich habe es nie verstanden. Da steckt der Bruch mit dem Pharisäertum. So wie ich bin heißt, so wie ich bin in meiner völligen Gottlosigkeit, in der mich Gott durchschaut, so wie ich bin. Ich kann mich nicht besser machen. Ich kann mich nicht so zurecht polieren, dass ich für Gott dann doch ganz annehmbar wäre, wenn er mich annimmt. Sondern das Einzige, was mir bleibt, ist zu Jesus zu kommen. Und so steht es im englischen Original dann auch in der zweiten Strophe. Da heißt es, ich versuche gar nicht erst, den einen oder anderen dunklen Flecken aus meinem Leben noch selber zu beseitigen. Es hilft ja doch nichts. Ich kann's nicht. Jesus genügt. Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blot. Noch irgendein Fleckchen da selber rauszuscheuern. To thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. Das heißt, zu dir komme ich, der du jeden Flecken meines Lebens, alles, was da ist auf meiner vermeintlich weißen Weste, jede offenkundige Schuld und jede verborgene Schuld, alles, was mir bewusst ist und alles, was ich verdrängt habe in die hintersten Winkel meines Gewissens. Du bist der Einzige, der es mir vergeben kann und vergeben will. Und deswegen komme ich zu dir. Und ich brauche nichts und niemanden mehr sonst, um gerettet zu werden, um Gottes Kind zu werden, in Zeit und Ewigkeit, als Jesus allein. Lieber Jesus Christus, du siehst, wie wir im Prinzip als Menschen genauso denken wie die Pharisäer. Dass wir so diesen pharisäischen Zug immer noch an uns haben, Herr, dass wir denken, wir könnten irgendwas gerade rücken von uns selbst aus. Und wir könnten etwas beitragen dazu, dass du uns dann doch, ja schon aus Gnaden, aber dass du uns dann doch annehmen musst. Und Herr, danke, dass du uns das heute nochmal so deutlich vor Augen geführt hast. Durch diesen Text bei Markus und dass du es uns auch durch Paulus immer wieder sagst und durch Johannes immer wieder sagst, dass wir nichts beitragen können, dass unsere Situation vor dir einfach so ernst ist, wie sie ist. Aber wir danken dir, dass das, was du getan hast, ausreicht, Herr Jesus. Und dass alle, die sich auf dich verlassen, keine Angst mehr zu haben brauchen. Dass wir Frieden haben dürfen mit Gott. Dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass unsere Schuld vergeben ist für den, der zu dir kommt. Und dass du uns ein neues Leben schenkst, dass du uns auf einen neuen Weg führst, wie du den Paulus auf einen neuen Weg geführt hast, wie du den Nikodemus auf einen neuen Weg geführt hast. Und wir wissen, dass wir auch auf diesem neuen Weg, Herr Jesus, noch viel Vergebung brauchen. Jeden Tag wieder eigentlich. Aber danke, dass du gesagt hast, dass du uns nicht mehr loslässt. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und geben dir die Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.